Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen voll und ganz entspräche, würde sie anders aussehen, als sie aussieht. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen voll und ganz entspräche, dann würde zum Beispiel eine Plastiktüte, die mit Einkäufen beladen ist, in dem Moment, wo wir sie absetzen und an eine Wand lehnen, sich nicht uns entgegenlehnen und die Einkäufe würden herausfallen. Kennt ihr das? Wenn man einkauft und Einkäufe in eine Plastiktüte füllt und dann zu Hause die Plastiktüte absetzt und an eine Wand lehnt, lehnt sich die Einkaufstüte immer einem entgegen und die Einkäufe fallen heraus. Ich habe schon versucht, im Prozess des Absetzens die Plastiktüte zu drehen. Hat nichts geholfen. Sie dreht sich mir trotzdem entgegen und die Einkäufe fallen heraus. Das kann einen ganz schön unruhig machen. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen entspräche, wäre das alles nicht so. Wenn die Wirklichkeit unseren Wünschen entspräche, dann würde zum Beispiel der Satz, hiermit habe ich mein Studium erfolgreich beendet, genau diese Wirklichkeit auch konstituieren. Das stimmt aber nicht, ne? Es passiert nicht einfach dadurch, dass man es beschließt. Also die Wirklichkeit entspricht unseren Wünschen nicht immer. Und das einzusehen, sich darauf einzustellen, das gehört mit zum Prozess der menschlichen Reifung. Man wird als Mensch reifer, man merkt, es ist nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Und das macht einen Erwachsener. So traurig das ist, aber das gehört dazu. Und manche Menschen werfen nun gläubigen Menschen vor, dass die aber eben damit gerade nicht klarkommen. Dass das also Leute sind, die mit der Wirklichkeit und auch mit der unbefriedigenden Qualität der Wirklichkeit manchmal nicht klarkommen und sagen, das reicht mir irgendwie nicht. Ich brauche einen Gott, der mir hilft, dieses Leben zu bewältigen. Ich schaffe es alleine nicht. Und so sagen Kritiker, das ist aber eigentlich ein Zeichen von Unreife. Und die würden auch den Titel des heutigen Vortrags so verstehen, welchen Gott hätten sie denn gern über Bilder und Einbildung. Die würden sagen, naja, das ist doch genau typisch für Gläubige, dass die so verfahren, unterbewusst, dass sie sich einen Gott wünschen und ihn dann projizieren und dieser Gott hilft ihnen, ihr Leben irgendwie zu bewältigen. Es gibt einen Namen für diesen klassischen kritischen Einwand gegen religiösen Glauben, gerade auch gegen christlichen Glauben. Und der Name für diesen klassischen kritischen Einwand lautet die Projektionstheorie. Geht zurück auf Ludwig Feuerbach, auch Sigmund Freud, Karl Marx spielte auch eine Rolle, aber vor allem Feuerbach. Das waren alles Leute, die haben gesagt, naja, Glaubende malen das Bild eines Gottes an den Himmel, den es gar nicht gibt. Sondern in Wirklichkeit kommen sie mit diesem Leben irgendwie nicht zurecht. Sie verspüren Schwierigkeiten und Defizite. Und das Bild dieses Gottes, den sie da projizieren, das hilft ihnen, mit diesem Leben zurechtzukommen. Aber dieser Gott ist in Wirklichkeit nur eine ins Riesenhafte vergrößerte Version eines Menschen. Also Menschen sind manchmal nett, Gott ist immer liebevoll. Oder Menschen sind zeitlich begrenzt, Gott ist ewig. Menschen sind räumlich begrenzt, Gott ist unendlich. Menschen haben so ein bisschen Kraft, Gott ist allmächtig. So geht die Projektionstheorie, aber diesen Gott gibt es nicht, sagen die Kritiker. Nun bin ich selber nicht nur Akademiker, sondern zusätzlich auch überzeugter Christ. Und ich habe gegen diese Projektionstheorie bei allem Respekt so meine Einwände. Der erste Einwand gegen diese Theorie lautet, sie sagt nichts über die Wahrheitsfrage. Also sie sagt gar nichts darüber aus, ob der Inhalt des Glaubens von religiösen Menschen wahr ist oder nicht, ob es zum Beispiel Gott gibt oder nicht. Sondern die Theorie setzt voraus, dass die Wahrheitsfrage schon geklärt ist, negativ beantwortet ist. Also sie setzt sozusagen voraus, also Gott gibt's nicht, das wissen wir, ja? Gott gibt's nicht. Kann gar nicht sein. Und jetzt schauen wir mal, warum trotzdem so viele Menschen an ihn glauben. Kann das nicht damit zusammenhängen, dass diese Menschen Schwierigkeiten in ihrem Leben haben und der Gedanke an einen Gott hilft ihnen, dieses Leben irgendwie zu bewältigen? Wenn man das voraussetzt, dann ist das mit der Projektion eine gute Erklärung. Nur, die Erklärung sagt nichts darüber aus, ob das mit der Projektion überhaupt so ist, ob es Gott gibt oder nicht, sondern sie setzt es schon voraus. Denn, und das ist mein zweiter Einwand, dass ich ein Bedürfnis nach etwas habe, das heißt ja noch lange nicht, dass es dieses Etwas nicht gibt. Dass ich mir etwas wünsche, das zaubert es nicht herbei. Aber dass ich mir etwas wünsche, heißt auch nicht, dass es dieses Etwas nicht geben kann. Im Gegenteil, normalerweise geben mir meine Bedürfnisse doch gerade Aufschluss über die Wirklichkeit. Ich habe Hunger, es gibt Nahrung, ich bin auf Nahrung angelegt, ich habe soziale Bedürfnisse, ich brauche andere Menschen, es gibt andere Menschen und so weiter. Warum soll das nun bei einem religiösen Bedürfnis auf einmal umgekehrt sein? Warum soll es so sein, dass man sagt, naja, du hast ein Bedürfnis nach einem Gott, also gibt es den nicht? Das ist nicht logisch. Das wäre so, als wenn man sagte, du hast Hunger, also gibt es kein Essen. Das wäre nicht besonders nett, das zu sagen. Es wäre jedenfalls auch nicht logisch. Und beim Bedürfnis nach Gott ist es auch nicht logisch. Man könnte es geradezu umdrehen. Wenn es wirklich so etwas geben sollte wie Gott, der uns unsere Welt und uns Menschen erschaffen hat, dann ist es doch geradezu zu erwarten, dass wir Menschen ein Bedürfnis nach ihm verspüren. Das verspüren vielleicht nicht alle, aber auch wenn auch nur einige es verspüren, ist das geradezu erwartbar, dass Gott Menschen so konstruiert, dass sie merken, sie brauchen ihn. Und sie merken, all das, was sie in diesem Leben so tun und was sie erleben an Erfüllung und Genuss, alles wunderschön, aber da ist immer noch ein Rest produktive Unzufriedenheit. Und es gibt nichts, was diesen Rest ausfüllen kann, außer Gott. Ja, der große Philosoph und Theologe Augustin hat gesagt, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das kann also gerade auch ein Hinweis auf Gott sein. Kein Beweis, aber ein Hinweis. Das ist das Zweite. Dass ich ein Bedürfnis nach etwas habe, heißt noch lange nicht, dass es dieses Etwas nicht gibt. Es kann genauso gut umgekehrt sein. Und das Dritte ist mir heute Mittag das Wichtigste. Das Unterbewusste an Projektionen, das wir so mit uns herumtragen, die unterbewussten Bilder, die wir haben, die machen uns den Glauben ja nicht nur schmackhaft, sondern sie können auch ein Hindernis gegen den Glauben sein. Also wenn es so etwas wie Projektionen gibt, ist überhaupt nicht gesagt, dass die Projektion den Glauben nahelegt. Es kann auch sein, dass die Projektionen uns am Glauben hindern. Denn was hindert am meisten auf dem Weg zum Glauben? Was hält Menschen am ehesten davon ab, sich mit zum Beispiel dem christlichen Glauben ernsthaft auseinanderzusetzen? Und das sage ich als jemand, der seit vielen Jahren an Hochschulen in Deutschland und darüber hinaus unterwegs ist und mit vielen Menschen im Gespräch war und ist. Was ist das größte Hindernis? Ist es wirklich der Verstand? Bei allem Respekt und bei aller Freude an verstandesmäßigen Auseinandersetzungen, ich bin ein großer Fan von Diskussionen. Und eine gute Bekannte von mir hat immer gesagt, wenn es im Himmel keine Diskussionsecke gibt, will ich da nicht hin. Ich bin sicher, dass speziell für sie eine dort eingerichtet wird. Aber bei allem Respekt und bei aller Freude, ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Und noch einmal, das ist mir wichtig, ich finde es nicht in Ordnung, wenn glaubende Menschen den Eindruck erwecken, als ob man auf schwierige existenzielle Fragen ganz simple, schnelle Antworten finden könnte. Den Eindruck hat man ja manchmal, dass es alles ganz einfach ist. Du musst nur glauben und dann ist es alles gut. Ne? So wie in der berüchtigten Kinderstunde, wo die Leiterin sagt, liebe Kinder, ich gebe euch jetzt ein Rätsel. Es ist klein, braun, hat einen langen Schwanz, springt von Ast zu Ast und bringt Nüsse. Was ist das? Alle Kinder schweigen. Dann meldet sich zaghaft ein Junge und sagt, es hört sich für mich wie ein Eichhörnchen an, aber so wie ich den Laden kenne, ist es wahrscheinlich doch wieder Jesus. Ja, die Sorge kann man ja haben. Ne? Große, existenzielle, auch schwierige Fragen, die eigentlich verstandesmäßige Genauigkeit verlangen und dann immer die gleichen vorhersehbaren Antworten. Nun hat das, was meinen Glauben zutiefst ausmacht, tatsächlich zentral mit der Person Jesus zu tun. Aber ich behaupte doch, dass man es ein bisschen besser begründen kann. Also, bei allem Respekt vor der verstandesmäßigen Auseinandersetzung, meine Erfahrung ist dennoch, dass das nicht das größte Hindernis ist für Menschen auf dem Weg zum Glauben. Sondern was Menschen am Glauben am ehesten abhält, liegt noch eine Etage tiefer. Auf der Ebene der unterbewussten Bilder, der unterbewussten Projektionen, die wir mit uns herumtragen. Und die uns den Glauben leicht machen können, die uns den Glauben aber auch erschweren können. Das sind zum einen Bilder, die scheinbar gar nicht so viel mit Gott zu tun haben. Aber wenn man näher hinsieht, merkt man, sie können auch den Glauben erschweren. Zum Beispiel das Bild, das jemand hat von Liebe. Und jetzt beschreibe ich mal ein Klischee, mit Absicht ein Klischee, weil ich niemandem von euch zu nahe treten will. Aber stellen wir uns jemand vor, der als Junge, als Jugendlicher Liebe immer als erdrückend erlebt hat. Und der immer gehört hat, aber ich liebe dich doch. Und als du klein warst und krank warst, habe ich alles für dich getan. Und jetzt bist du so. Und du kommst spät nach Hause und sagst gar nicht, wo du warst. Und du bist wochenlang weg. Und interessierst du dich denn gar nicht für uns? Und die Leute, die das zu ihm sagen, nennen das immer Liebe, dieses Klammern, dieses Einengen. Und ich stelle mir vor, dieser Jugendliche wird ein junger Mann, ein erwachsener Mann, und er kommt in einen Gottesdienst und hört den Satz: Gott liebt uns mit einer unendlichen Liebe. Dann kann ich verstehen, wenn etwas in ihm sagt: Nee, danke, das muss gar nicht sein. Oder vielleicht ist es das Bild von Autorität, das jemand hat. Vor einiger Zeit war ich mit meiner Tochter, die war damals noch 3, auf dem Spielplatz und sie kletterte ein Klettergerüst hoch und ich half ihr so ein bisschen beim Hochklettern. Neben ihr kletterte ein Junge ungefähr im gleichen Alter, der kletterte alleine hoch, er schaffte es aber auch nicht so richtig und er fragte seinen Vater, der Vater stand ein bisschen abseits, lehnte an einer Bank: Papa, hilf mir. Und sein Papa sagte: Jetzt stell dich nicht so an, du schaffst das schon. Und ich erinnerte mich an die Grundregel aller jungen Eltern auf dem Spielplatz, also für alle von euch, die nochmal Kinder bekommen, merkt euch das, dass man niemals, aber auch niemals den Erziehungsstil anderer anwesender Eltern kritisieren darf, es sei denn, das Leben eines Menschen steht auf dem Spiel, sonst gibt's nur Ärger. Also habe ich die Zähne zusammengebissen und nachher habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hatte der Papa ja nur einen schlechten Tag, vielleicht ist er aber immer so. Und ich stelle mir vor, dieser 3-jährige Junge wird irgendwann 13 oder 23. Und dann kommt er in einen Gottesdienst und hört den Satz: Gott ist dein liebender Vater, der immer für dich da ist. Dann kann ich verstehen, wenn etwas in ihm sagt: Vater, liebend, immer für mich da, geht nicht, gibt's nicht, kann nicht sein. Und das hält ihn vom Glauben ab, viel mehr als all die großen Argumente, die wir immer aufführen. Vielleicht ist das größte Hindernis für ihn. Zum einen sind es Bilder, die scheinbar gar nichts mit Gott zu tun haben. Zum anderen sind es Bilder von Gott selbst, die in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft gängig sind und bei dem ich jeden verstehen kann, wenn der ein solches Bild internalisiert hat, dass er unterbewusst sagt: Nee, das will ich nicht. Ich fange mal mit einem harmlosen Bild an. Das ist das Bild von einem belanglosen Gott. Das ist, glaube ich, in unseren mitteleuropäischen Gesellschaften relativ verbreitet. Ein belangloser Gott. Und dafür bemühe ich mal ein ziemlich deutsches Klischee, aber vielleicht habt ihr sowas Ähnliches hier auch. Das Klischee geht so: Ich stelle mir so ein typisches altdeutsches Wohnzimmer vor mit einer dunklen Eichenholzschrankwand, einem nachgemachten Perserteppich auf dem Boden, schweren alten Möbel. An der Wand hängt ein Bild mit einem deutschen Waldmotiv. Also so richtig Wald. Und an der Seite des Bildes rührt ein Hirsch. Und über dem Bild, scheint also euch doch nicht so fremd zu sein, über dem Bild ist der Satz zu lesen: Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Dieser Gott, wenn es ihn gibt, ist ein Herrgott, der weit weg ist und vielleicht erhabene Gefühle auslöst, aber der mit dem Leben von Teilnehmern des 21. Jahrhunderts scheinbar nichts zu tun hat. Und wer dieses Bild von Gott vermittelt bekommen hat, bei dem kann ich doch verstehen, wenn er sagt: Entschuldigung, ich muss jetzt hier auf meine nächste Klausur lernen und ich habe Stress mit meiner Freundin und lass mich doch in Ruhe mit Gott. Vielleicht ist es das Bild von einem belanglosen Gott, das Menschen von Gott fernhält. Vielleicht ist es auch ein Bild, das sehr viel weniger harmlos ist. Das ist das Bild von einem bedrückenden Gott. Ein Gott, der anscheinend nur dafür da ist, immer zu sagen, was man alles nicht darf. Ne? Fragt die Lehrerin in der Schule: Was ist Religion? Meldet sich Kleins Fritzchen: Religion, das ist das, was man nicht darf. Das ist das Bild von einem Gott, der malt eine schnurgerade Linie für uns auf dem Boden und sagt: Ich male eine schnurgerade Linie für euch auf dem Boden, 1 Millimeter breit. Und wenn ihr auch nur 0,5 Millimeter nach links oder rechts abweicht, dann kriegt ihr schrecklichen Ärger. Ich stelle Gebote auf, die so schwer sind, dass ihr sie nicht einhalten könnt. Und wenn ihr sie nicht einhaltet, werdet ihr fürchterlich bestraft. Das Bild ist, Gott sei Dank, heute nicht mehr allzu verbreitet. Aber sollten einige von euch hier irgendwie auch nur einen Teil dieses Bildes mitbekommen haben in eurer Sozialisation, habe ich Respekt davor, dass ihr hier seid, weil ich verstehen kann, wenn etwas in euch sich sträubt gegen den Gedanken eines Gottes, der anscheinend nur dafür da ist, euch die Lust am Leben zu nehmen. Merkt ihr, wie die Bilder, die Menschen von Gott haben, uns auch vom Glauben abhalten können? Und die entscheidende Preisfrage lautet: Was ist denn, wenn Gott, wenn es ihn gibt, in Wirklichkeit ganz anders ist. Der katholische Theologe Karl Rahner hat gesagt, Gott sei Dank gibt es das nicht, was sich 60-80% aller Menschen unter Gott vorstellen. Gott sei Dank gibt es das nicht, was sich 60-80% aller Menschen unter Gott vorstellen. Ich bin davon überzeugt, dass Christsein, also das Bild von Gott, das Jesus zeichnet, dass Christsein so anders ist, unseren unterbewussten Bildern zum großen Teil so sehr widerspricht, dass man gerade nicht von selbst drauf kommt. Also die Vorstellung, das ist irgendwie Wunschdenken und das haben wir produziert und projiziert, weil es unseren tiefsten Wünschen entspricht, das ist gerade nicht plausibel, weil es unseren unterbewussten Bildern gerade zuwiderläuft. Christsein ist so anders, dass man nicht von selbst drauf kommt. Zugleich ist es ungeheuer attraktiv. Wenn man es kennenlernt, merkt man, das ist das, was ich will, das wünsche ich mir. Aber man würde vorher nicht darauf kommen. Denn Gott, so wie Christen ihn beschreiben, tut das genaue Gegenteil von dem, was menschliche Größenfantasien sich so ausmalen. Das ist gerade nicht ein Herrgott, der weit oben schwebt, sondern Gott, so wie Christen ihn beschreiben, hat an einem Punkt in der Geschichte des Universums beschlossen, ich werde jetzt so groß. Ein schreiendes, lebendiges, warmes Bündel Mensch. Gott wird ein Baby. Gott hat Hunger, Gott hat Durst, Gott muss schlafen. Gott wächst auf, Gott wird ein junger Mann, lernt sich zu verhalten, zu sprechen, in der Gesellschaft zu bewegen. Im Alter von ungefähr 30 Jahren tritt Jesus an die Öffentlichkeit und erzählt den Menschen von diesem Gott, der auf der Suche nach ihnen ist, zu dem sie sich nicht hocharbeiten müssen, sondern der zu ihnen herunterkommt und sagt sinngemäß, ihr denkt immer, Gott ist für die besonders religiösen Leute da. Ich sag euch, Gott sucht nach jedem einzelnen Menschen und er verlangt keine Vorleistungen. Davon redet er und das zeigt er auch. Er heilt Menschen, macht sie gesund, holt sie zurück in die Gesellschaft und er sagt interessanterweise immer wieder, wenn er solche wunderbaren Dinge tut, aber sagt es nicht weiter. Sag's nicht weiter. Macht keine Show daraus. Das ist nicht das Entscheidende. Wir merken, das war nicht besonders erfolgreich, dass er das gesagt hat, sonst wären diese Geschichten ja nicht weitererzählt worden. Aber er sagt das, ja? Sagt's nicht weiter. Ich will nicht als der Wundermann, als der Zauberer in die Geschichte eingehen. Dass Jesus solche Dinge getan hat, ist für mich außer Zweifel. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Er sammelt einen engen Kreis von Schülern, von Freunden um sich herum, um ihnen zu zeigen, wie das ist, wenn Gott Menschen aufsucht. Und er geht zu Menschen, die nicht damit gerechnet haben. Da sitzt ein Mann in einem Haus und das Haus ist voller Geld. Geld in Säcken, Geld auf dem Schreibtisch, Geld in kleinen Kästchen im Regal. Der Mann sitzt in diesem Haus voller Geld. Das Haus voller Geld liegt an einer kleinen Handelsstraße, die führt über eine Brücke. Da müssen die mittelständischen Händler vorbeifahren mit ihren Waren. Und der Mann hat von der Besatzungsmacht der damaligen Zeit, also von den Römern, das Mautrecht für diese Handelsstraße gepachtet. Also das Recht, den Leuten, diesen Händlern, Wegeszoll abzunehmen. Und er nimmt ihnen Wegeszoll ab, viel mehr als ihm zusteht und auch mehr als diese Leute sich leisten können. Er gefährdet ihre wirtschaftliche Existenz. Sie können aber nichts dagegen machen, weil der mit den Römern im Bunde ist. Ein ausgesprochen fieser Typ. Ungefähr 200 Meter weiter läuft Jesus mit seinen Leuten, mit seinen Jüngern. Und als sie dieses Haus sehen, diese Jünger, verstummen ihre Gespräche. Und sie wollen instinktiv so einen Bogen um dieses Haus machen. Und Jesus sagt, bleibt mal stehen. Und geht auf das Haus zu. Und seine Jünger denken, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Immer macht er irgendwas, womit wir nicht rechnen. Jesus geht auf das Haus zu. Der Mann steht in der Tür von dem Haus, guckt nach draußen, sieht Jesus auf ihn zukommen. Jesus geht auf das Haus zu. Der Mann sieht ihn. Jesus steht auf der Schwelle dieses Hauses, guckt dem Mann direkt in die Augen und sagt zu dem Mann, und alle gucken, seine Mitarbeiter, die Jünger, alle gucken. Und Jesus sagt, komm mit, lebe mit mir. Lass alles stehen und liegen und lass dein altes Leben hinter dir. Und fang noch einmal ganz von vorne an. Kein Problem. Fang noch mal ganz von vorne an. Du kannst so leben, als ob das Alte gar nicht gewesen wäre. Und der Mann guckt ihn an, guckt Jesus an, guckt seine Leute an, das Geld, und steht auf und kommt mit. Was ist denn, wenn Gott wirklich so ist? Jesus sucht nach Menschen und die Menschen, die ihn aufsuchen, denen begegnet er mit vorbehaltloser Zuwendung. Da geht Jesus durch eine dichte Menschenmenge, um ihn herum viele hundert Menschen mit ganz verschiedenen Schicksalen, ganz verschiedenen Lebensgeschichten. Unter diesen Menschen ist eine Frau, die leidet seit vielen Jahren an schweren Blutungen. Und das ist in ihrer Kultur nicht nur ein medizinisches Problem, sondern auch ein religiöses Problem, ein kultischer Makel. Diese Frau galt als unrein. Und sie hat viel versucht, viel Geld zu den Ärzten getragen und keiner konnte ihr wirklich helfen. Und diese Frau kommt nun auf eine etwas krude Idee, eine seltsame Idee. Sie denkt sich, da ist dieser Rabbi Yeshua, dieser Lehrer Jesus, der hat anscheinend ein paar interessante Dinge getan. Vielleicht, denkt sie sich, vielleicht, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das war schon damals nicht so 100% theologisch orthodox korrekt. Da hätte man schon damals sagen können, was willst du, Gewand berühren, dadurch gesund werden? So einfach ist das nicht, ja? Morgen um 13.45 Uhr hat der Meister seine Sprechstunde. Da machen wir mal ein bisschen Seelsorge und ein bisschen aktives Zuhören. Und dann gucken wir mal. Aber hier Gewand berühren, so einfach ist das nicht. Aber diese Frau kommt auf diese Idee. Sie drängt sich durch diese Menschenmenge, fasst Jesus am Gewand an, spürt im gleichen Moment, dass ihr Leiden geheilt ist. Jesus dreht sich zu seinen Jüngern um und sagt, irgendjemand hat mich berührt. Und seine Jünger sagen, na, du bist ja lustig. Du gehst hier gerade durch eine dichte Menschenmenge. Natürlich berühren dich die Menschen. So ist das nun mal. Nein, nein, sagt Jesus. Irgendetwas Besonderes ist passiert. Dann tritt diese Frau aus dem Kreis der Umstehenden hervor und sie zittert vor Angst, weil sie erwartet, dass das passiert, was immer passiert, wenn sie religiösen Menschen zu nahe kommt. Nämlich, dass ihr gezeigt wird mit Worten oder mindestens mit Blicken, wir wollen dich hier nicht. Und sie guckt in das Gesicht von Jesus und sie sieht in diesem Gesicht keine Spur von Ablehnung, sondern nur ein großes, deutliches Willkommen. Und Jesus sagt zu ihr die ersten beiden Worte, er sagt, meine Tochter, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gesund gemacht. Und jetzt geh und freu dich drüber. Was ist denn? Was ist denn, wenn Gott wirklich so ist? Lass den Gedanken mal zu. Dann geht es gar nicht mehr um die Frage, was hätte ich denn gerne für einen Gott, sondern kann ich, will ich diesem Bild von Gott mehr glauben als den Stimmen, die noch in mir leben und die immer sagen, das kann doch gar nicht sein. Kann ich, will ich diesem Bild mehr glauben? Ich glaube, Gott sucht nach uns. Gott sucht nach dir. Und auch wenn wir hier in einem Café, in einem wunderschönen, gemütlichen Café, mitten im Sonnenlicht im November 2013 sitzen und dir vielleicht ganz andere Gedanken im Kopf herumspucken, ich glaube trotzdem, dass das stimmt, dass Gott nach dir sucht, so wie du jetzt gerade hier sitzt. Und ich glaube, es kann dir nichts Besseres passieren, als dich von ihm finden zu lassen. Wenn du Fragen hast, wie man das ernsthaft glauben kann, welche intellektuellen Gründe es zusätzlich dafür gibt, das ernst zu nehmen, bist du herzlich willkommen, diese Fragen gleich zu stellen. Ich bitte dich nur, denk mal drüber nach. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören.